Dr. Iris Klapproth ist tätig als Psychosomatikerin, Psychoonkologin im Raum Esslingen und wird etwas zu sagen zur Rehabilitation, Psychosomatik und psychosozialen Aspekte von Pankreaserkrankungen.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute mal wieder in Ludwigsburg sein kann und Ihnen ein bisschen was von meiner Arbeit oder von unserer Arbeit vorstellen darf. Wir haben jetzt ja sehr viel über die somatischen Aspekte der Erkrankungen gehört und ich möchte Ihnen jetzt das Psychische oder die psychischen Aspekte ein bisschen näher bringen. Ja, wem können wir helfen? Wir können natürlich helfen Patienten, die in Krisen geraten sind. Und das kann im Laufe einer so schwerwiegenden Erkrankung, ob es jetzt sich um eine onkologische Erkrankung handelt oder eben eine chronische Pankreatitis, kann das durchaus vorkommen. Und das betrifft Menschen, die vorher vielleicht sehr gut und ohne weitere Probleme durch ihr Leben gegangen sind, dass sie über diese Erkrankung in eine Krise geraten. Wenn diese Krise anhält, dann spricht man von einer sogenannten Anpassungsstörung. Das heißt, wenn die depressive Symptomatik zum Beispiel sich über mehrere Wochen und Monate hinzieht, anhält, dann ist es einfach etwas, wo auch Patienten dringend Hilfe benötigen, um den Weg aus diesem Loch wieder rauszufinden. Ein großer Bereich ist natürlich Ängste, und zwar Ängste, die sich auf den Verlauf der Erkrankung beziehen, meistens im onkologischen Bereich. Die Rezidivängste ist ein ganz, ganz großes Thema, was man auch inzwischen als eigenständigen Bereich betrachtet, was nichts mit neurotischen Ängsten zu tun hat, mit Angststörungen zu tun hat. Natürlich ist es so, wenn jemand vorher schon eine eher ängstliche Persönlichkeit hatte, eher ängstlich durchs Leben gegangen ist, dann wird ihn so eine Erkrankung natürlich auch nochmal in seiner Angstsymptomatik massiv beeinträchtigen. Und wir haben natürlich immer auch die Möglichkeit, Angehörige und Partner zu begleiten, weil wenn sie so eine schwere Erkrankung haben, wie das zum Beispiel ein Pankreaskarzinom ist, dann ist immer die ganze Familie betroffen, dann ist immer der Partner mit betroffen, die Kinder, je nachdem in welchem Alter sie sind. Vielleicht geht es um hochbetagte Eltern, die noch mit betroffen sind. Also das heißt immer, da sind wir auch offen, Familien, Partner und Kinder mit zu begleiten oder eben, wenn es um kleinere Kinder geht, sie auch weiter zu verweisen. Da gibt es Anlaufstellen für kinderkrebskranke Eltern, sehr weit verstreut über den ganzen Landkreis Esslingen auch, über Stuttgart, den Stuttgarter Raum. Also da gibt es immer Hilfsmöglichkeiten. Ja, jetzt die Frage, das möchte ich jetzt mal so ein bisschen kurz theoretisch abhandeln. Wie arbeiten wir denn eigentlich? Was müssen Sie sich vorstellen unter unserer Arbeit? Die erste Frage ist natürlich immer, mit der wir uns beschäftigen, was führt Sie zu mir? Das heißt also, die Motivation, die Sie zu uns bringt, mit was kommen Sie nicht klar? Was ist Ihr Hauptanliegen? Und das ist im Allgemeinen auch, was ist die größte Belastung momentan? Das kann schwanken, das kann sehr unterschiedliche Belastungsschwerpunkte geben, das kann die Behandlung sein, das kann das sein, was nach der Behandlung kommt, diese freie Zeit, wo ich plötzlich nicht mehr, sag ich mal, täglich oder wöchentlich in dreimonatigen Abständen beim Arzt bin, wo ich auf mich alleine gestellt bin, und das rauszufiltern und zu gucken, wo müssen wir als erstes ansetzen, wo müssen wir miteinander arbeiten. Wie schaffen Sie das? Wie haben Sie das bisher geschafft? Wie können Sie das schaffen? Und was steht Ihnen sozusagen als Möglichkeiten zur Verfügung? Das heißt, wenn jemand sein Leben bisher ganz gut gemeistert hat, dann hat er meistens viele unterschiedliche Bewältigungsstrategien, wie er bisher mit Krisen klargekommen ist. Und auf die können wir in so einer Erkrankung auch wiederum zurückgreifen. Das ist also nicht, wir müssen das Rad da nicht neu erfinden, sondern wir können auf gut funktionierende Dinge einfach wieder zurückgreifen. Woher nehmen Sie die Kraft? Jeder Mensch hat Kraftquellen. Oft sind die Familie eine wichtige Kraftquelle. Es können auch Freunde sein, es kann ein Hobby sein, es können schöne Dinge sein, die ich unternommen habe. Also immer das, was mir ganz persönlich, und das ist ja das Entscheidende, denen die Kraft geben kann. Und natürlich dann die Frage, wie kann ich Ihnen helfen, die wir zusammen erarbeiten müssen. Wo kann denn der Weg hingehen? Um Ihnen das jetzt ein bisschen deutlich zu machen, habe ich zwei Fallbeispiele mitgebracht heute von Patienten, die mir freundlicherweise gesagt haben, ja, gerne, ich darf sie sozusagen ein bisschen vorstellen bei Ihnen. und möchte jetzt zunächst mal anfangen mit einem Patienten, der ein Karzinom hat, ein Pankreaskarzinom hat. Das ist 2010 festgestellt worden. Er ist in Heidelberg operiert worden, hat anschließend eine Chemotherapie bekommen. Das ging einigermaßen für ihn. Es gab eine Komplikation, er ist in Heidelberg operiert worden, dass er ungefähr 2-3 Tage nach der OP einen Schlaganfall erlitten hat und dadurch in seiner Merkfähigkeit, in seiner Konzentrationsfähigkeit und vor allen Dingen in seiner Lesefähigkeit sehr beeinträchtigt war. Warum kam er jetzt zu mir? Und zwar hat er während der Chemotherapie einen schweren depressiven Einbruch erlebt, inklusive Suizidgedanken. Und zwar hatte ich den ersten Kontakt mit dem Patienten eigentlich gar nicht selbst, sondern über seine Tochter. Und seine Tochter ist selber Ärztin und hat mich sehr verzweifelt angerufen, weil sie gesagt hat, mein Vater möchte, dass ich mit der Dignitas-Gesellschaft in der Schweiz Kontakt aufnehme, weil er möchte nicht mehr leben, er möchte sich umbringen. Und so kenne ich meinen Vater nicht. Das ist eigentlich ein Mensch gewesen, der immer unheimlich tatkräftig mitten im Leben stand und jetzt möchte er nicht mehr leben. Ich habe ganz große Angst. Er ist dann zu mir gekommen und hat auch davon berichtet, dass er schon auf der Eisenbahnbrücke steht und guckt, da runter zu springen. Er will nicht leben, er hat das Gefühl, diese Krankheit rollt über ihn hinweg. Und was für ihn natürlich auch nochmal war, nach dem Schlaganfall, diese Einschränkung der Lesefähigkeit war sehr, sehr schwierig, weil er ein Mensch war, der immer in leitenden Positionen als Geschäftsführer weltweit unterwegs war, sehr viel gelesen hat in seinem ursprünglichen Beruf als Jurist. Das hat ihn ganz, ganz kirre gemacht, dieses Nicht-mehr-Können. Und er hat auch unter der Chemotherapie hat sich das natürlich mit den Konzentrationsschwierigkeiten nochmal extrem verstärkt. Er hatte das Gefühl, das rollt über ihn weg. Er hat früher immer angesagt, was Sache war. Gegenüber seiner Frau hat er das gesagt, gegenüber seinen Kindern und natürlich in seinem Beruf. Und jetzt ist die Krankheit über ihn weggerollt und hat ihm das alles entzogen. Und er sah dann sozusagen, konnten wir miteinander auch erarbeiten, dann den Suizid als die letzte selbstbestimmte Lösung. Das kann er noch bestimmen. Alles andere wird ihm aus der Hand genommen. Er kann gar nichts mehr tun. Und wir haben dann das Bild zusammen verwandt, auch des Captains, der jetzt mit seiner Yacht, die vorher eigentlich ganz gut gefahren ist, und da hat er sich vorgestellt, er ist 68, hatte noch ein paar Aufsichtsratsposten, er wollte das so ein bisschen ausklingen lassen. Da ist er in einen schweren Sturm geraten, der Mast ist gebrochen und er überlegt sich jetzt, ob er nicht gleich sozusagen noch ein Loch in den Schiffsboden hackt und dann ist mal vollends Schluss. Und worunter er sehr litt, dass er früher einen total gefüllten Terminkalender hatte über die Erkrankung, den Schlaganfall, die Operation, jetzt die Chemo war ja praktisch von einem Tag auf den anderen auch aus diesem Ganzen rausgerissen. Ja, was haben wir gemacht, was haben wir getan? Wir haben selbstbestimmte Alternativen zusammen erarbeitet. Das heißt, wir haben seinen Terminkalender wieder gefüllt. Und zwar nicht mit beruflichen Dingen, mit anderen Dingen, mit schönen Dingen, mit Dingen, die er auch genießen konnte. Wir haben einen Tagesplan, einen Wochenplan, je nachdem, wie er sich auch in der Chemotherapie gefühlt hat, erarbeitet zusammen. Er hat mit seiner Frau angefangen, sehr, sehr viele Reisen zu unternehmen, hat das unheimlich genossen, hat da wieder das Gefühl gehabt, er bestimmt, er sagt, wo es hingeht, was er tun kann. Und er sagte dann den Satz, ich lebe mein Leben und nicht die Krankheit und die Angst vor dem Tod dirigieren mich. Und das war für ihn wieder der Punkt, Boden unter den Füßen zu kriegen. Wir haben dann die Arbeit, gemeinsame Arbeit, so nach einem Jahr beenden können, oder es war gar nicht mal so lange. Wir konnten noch gar keine Termine mehr machen, weil er ständig unterwegs war auf Reisen und in der Weltgeschichte wieder ein bisschen herumgondelte. Er hat seinen Radius ein wenig eingeschränkt, weil es einfach von der Erkrankung her, er wollte schon auf sicherem Boden sein und nicht mehr so weit weg, wo es keine gute medizinische Versorgung gibt. Er hat das sehr, sehr gut hingekriegt. Ich habe ihn jetzt wieder gesehen, nachdem er ein Rezidiv hat von seiner Erkrankung. Er war 3,5 Jahre rezidivfrei bekommt jetzt wieder Chemotherapie, kommt jetzt wieder zu mir, weil jetzt geht es um wieder die Bewältigung der aktuellen Situation, nämlich zu sagen, die Chemo hat wieder Nebenwirkungen, er fühlt sich wieder schwächer, diese kognitive Einschränkung kommt wieder eher. Er hat nachlassende Kräfte und es geht jetzt auch um die Schmerztherapie, und zwar die selbstbestimmte Schmerztherapie. Da sind wir wieder an dem Thema, zu sagen, was kann ich denn für mich tun? Habe ich einen Einfluss daraus? Bin ich dem ausgeliefert? Ja oder nein? Und dieses Gefühl, denke ich, mit dem kann er jetzt wesentlich besser umgehen, dass er in der Schmerztherapie einen Punkt hat, wo seine Mitarbeit ganz extrem erforderlich ist und ja auch gern gesehen angenommen ist, wo er wieder auch mitbestimmen kann, wie der Verlauf sein wird. Das Thema, wie entwickelt sich das, wie viel Zeit wird ihm bleiben, ist jetzt nicht mehr das Thema, ich muss es sofort und abrupt beenden, sondern eher, wie kann dieser Weg jetzt eigentlich gemeinsam gehen. Er braucht Hilfsmöglichkeiten und Unterstützung, aber ich denke, das Gefühl, selbst in diesem Rahmen kann ich ein Stückchen Selbstbestimmung für mich erhalten. Das ist für ihn was ganz Wichtiges und trägt ihn auch noch durch die momentane Situation durch. Ja, also wir machen wieder regelmäßige Termine jetzt miteinander, um diese Situation jetzt zu bewältigen. Der zweite Fall, den ich Ihnen zeigen möchte, das ist ein Patient, der seit 2006 eine chronische Pankreatitis hat, die rezidivierende Schübe hat. Er hat dazu noch eine dilatative Kardiomyopathie, das heißt also eine Herzerkrankung, die Herzkammern sehr erweitert sind. Das heißt, er hat also auch nochmal eine Einschränkung gehabt in seiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Er hat mit dieser chronischen Pankreatitis verbunden, sind auch immer wieder, er hat diese zystische Entwicklung und diese Zysten müssen immer wieder beobachtet werden. Ich denke, hatten wir vorher auch das Thema mit den Zysten, die immer wieder beobachtet werden müssen. Das ist eine extreme Stresssituation für Patienten. Dieses Abwarten und nichts tun, also ich warte nur drauf, ob was passiert und nichts passiert. Also das ist ja in der onkologischen Behandlung oft die, wie man sagt, symptombezogene Nachsorge und symptomorientierte Nachsorge. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation für die Patienten oft auszuhalten. Der Patient kommt, weil er eigentlich eine extreme Reizbarkeit hat. Er lebt seit 20 Jahren mit seiner Partnerin zusammen. Der hat das Leben zunehmend schwer gemacht. Und er hat seinen auch behandelnden Ärzten das Leben zunehmend schwer gemacht. Er hat also, er ist polternd und ja, wie ein Rambo durch die Gegend und hat allen es um die Ohren gehauen, die es wissen wollten oder nicht. Und ich denke, dahinter war eine große Verletzlichkeit eigentlich und eine hilflose Wut gegen diese Umwelt, die ihm das zumutet, weil gerade mit dieser chronischen Pankreatitis und dieser ständigen Beobachtung dieser Zysten war klar, er kriegt das nicht weg, das wird ihn immer begleiten, er muss damit leben lernen, er muss damit umgehen lernen. Und er ist jemand, der auch durch diese Erkrankung eigentlich einen schweren sozialen Einbruch erlebt hat, weil er vorher in einem Beruf tätig war, wo man ein Gesundheitszeugnis braucht. Diese schlagartigen Schmerzattacken, unter denen er gelitten hat, haben dazu geführt, dass er das nicht mehr ausüben konnte, von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Das heißt, er ist zwangsweise dann quasi in Ruhestand versetzt worden. Sein Gehalt überwiegend provisionsorientiert, das heißt, er bezieht eine relativ kleine Rente. Und früher hat er diese Kränkbarkeit, die er sicher vorher auch schon hatte und extrem hatte, hat er überspielen können, indem er halt sein Geld eingesetzt hat, das, was er verdient hat. Er hat dann eben mit Statussymbolen sich umgeben, wo man dann ihn geachtet hat und beachtet hat. Und das ist ihm von einem Tag auf den anderen quasi genommen worden, was für ihn extreme Kränkung eben auch war. Er hat das versucht, jetzt gerade in der Erkrankung, dieser Betreuung, den Ärzten immer ausgeliefert zu sein. Er hat dann versucht, dadurch, dass er ein Einzelzimmer zahlt oder irgendwas zusätzlich zahlt oder irgendwie so ein Stückchen noch sich davon fernzuhalten und diese Kränkungen zu bewältigen, dass er doch noch jemand ist. Und das fließt natürlich in die gesamte Behandlung mit ein, weil er dann einfach schwierig sozusagen in Anführungszeichen wird. diese Missstimmung oder diese Reizbarkeit hat dann fast dazu geführt, dass es auch um Trennungsgedanken war, obwohl die Partner seit 20 Jahren zusammengelebt haben. Und da, was haben wir dort versucht? Dieses Stückchen, was ihn balanciert, diese Freiheit, diese Unabhängigkeit, das wieder ein bisschen einzubauen, auch in sein Leben. Das, was er früher hatte, er tageweise war er weg, sowieso immer mit seinen Reisen, jetzt die ganze Zeit zu Hause, heißt, was kann er tun, um ein bisschen auf Distanz zu gehen, sich eigene Bereiche zu eröffnen. Das hat auch ganz gut geklappt. Es ist eine gewisse Entlastung eingetreten in der häuslichen Situation. Was jetzt wieder erschwerend hinzugekommen ist, dass die Partnerin eine Krebserkrankung hat, jetzt seit ein paar Monaten, wo sie viel Hilfe und Unterstützung braucht und er eigentlich noch mal mehr Hilfe ihr geben muss und Nähe ihr geben muss. Das ist aber etwas, was er wiederum schlecht ertragen kann. Und dadurch hat sich die Situation jetzt wieder zugespitzt. Also das heißt, wir müssen wieder neu justieren, wie diese Balance aussieht zwischen ich kann mich jemandem zuwenden und ich kann meinen eigenen Bereich haben. Er ist jetzt mal in einen Kuraufenthalt gegangen, nachdem das relativ stabil ist mit seiner Partnerin, um ein bisschen Abstand zu kriegen und ein bisschen durchzuatmen. Da ringen wir wiederum um einen neuen Weg, der da durch diese Erkrankung durchgehen kann. Ja, wie Sie sehen, ist es oft ein langer Prozess. Es kann manchmal auch ein kurzer Prozess sein, in dem es nur um wenige Termine geht, aus einer Krise. Ich habe Ihnen jetzt zwei Fallbeispiele gebracht, wo es um eine längerfristige Begleitung geht, wo es darum geht, wieder auftretende Krisen vielleicht gemeinsam zu meistern und auch langfristig eine Anlaufstelle zu haben, zu sagen, auch wenn wir die Arbeit jetzt miteinander beenden, weil es in Ordnung ist, dann können wir das wieder aufgreifen und können wieder miteinander ein Stückchen weitergehen. Und so müssen wir uns immer durch individuell jeder Mensch durch diese Erkrankung bringen. Ja, wenn Sie Fragen haben oder Anliegen haben, wenn Sie das hier im Auditorium nicht machen möchten, ich gebe Ihnen meine E-Mail-Adresse gerne, da können Sie mich kontaktieren, Sie können mich auch gerne anrufen in der Telefonsprechstunde. Ich hoffe, dass Sie noch nicht ganz so erschöpft sind nach all den Vorträgen und darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
Vielen Dank, Frau Klappert. Exzellente Darstellung. Und ich denke, Sie haben gesehen, wie komplex solche Fälle auch sein können und dass gerade die Leute, die vorher sehr dynamisch sind, dann natürlich auch in ein richtiges Loch fallen, wenn durch die Krankheit sie ihres Sinnes beraubt werden. Das ist für diese Leute ein erheblicher Einschnitt und wir sind sehr froh, dass wir sie zur Zusammenarbeit haben. Man muss ganz klar sagen, wenn Sie mich fragen, was ich vor 10 Jahren oder 12 vielleicht mit Psycho-Onkologen zu tun hatte, kann ich Ihnen sagen, nix. Ich kannte meinen Herzchirurgen, ich kannte meinen Unfallchirurgen und ich kannte den einen oder anderen Chirurgen. Heute sind meine wichtigsten Mitarbeiter der Gastroenterologe und die Psycho-Onkologie. Durch Operationen oder Interventionen, sondern sie müssen sie auch im Kopf verarbeiten und das kann unter Umständen sogar wichtiger sein wie alles andere. Ihre Meinung nochmal dazu, was ist aus Ihrem Fachgebiet geworden, was ist da passiert?
Ja, ich denke, das ist ein sehr, sehr junger Zweig noch. Ganz, wie Sie gesagt haben, vor 10 Jahren hat man davon noch ganz wenig gehört. Aber wir sind ja heutzutage in der medizinischen, somatischen Behandlung viel effektiver geworden, viel, mit viel mehr Möglichkeiten. Das heißt also auch Patienten, Krebs ist ja heutzutage fast eine chronische Erkrankung in vielen Bereichen geworden. Und das heißt, wir brauchen Begleitung. Wir haben hocheffektive Behandlungsmöglichkeiten, die aber auch extrem belastend sind. In vielen Bereichen und dass sozusagen die Krise dadurch, Krise heißt ja immer, meine Möglichkeiten reichen nicht aus oder die Belastung ist zu hoch. Und ich sehe den Punkt schon, dass durch die medizinischen Interventionen die Belastung extrem gestiegen ist. Das ist sehr, auf der einen Seite sehr segensreich, auf der anderen aber brauchen, glaube ich, Menschen mehr Unterstützung.
Ich darf noch mal kurz auf den einen Fall eingehen aus Heidelberg, den Sie da beschrieben haben. Das ist eine Operation, die wir als nicht kurativ bezeichnen. Sie haben einen Patienten mit einem T3N1R1-Tumor. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Tumor sich im Körper befindet. Und deswegen hat es mich interessiert, wie die Geschichte weitergeht. Sie haben gezeigt 2010. Mhm. Wir reden jetzt von 3,5 Jahren mit einer wahrscheinlich doch relativ ordentlichen Lebensqualität. Das ist ein hervorragendes Ergebnis. Und das zeigt natürlich nur, was man alles tun kann in dieser Zeit und was dort geleistet wurde. Denn also es gibt auch manche, die mögen dann einfach nicht mehr. Und dann geht es manchmal auch anders. Aber ich muss sagen, das ist eine ganz hervorragende Arbeit, die Sie da die der Patient dann mit Ihrer Hilfe hat leisten können.
Weil ich denke, wir müssen auch oft gegen die Bilder von vor 20 Jahren ankämpfen, zu sagen, Diagnose heißt, ich sterbe sofort. Ja, und er hat drei Jahre jetzt gehabt, der Patient. Also diese Vorstellung von diesem Angst und jetzt geht's gleich.
Ja, das ist jedenseits, also so viel zum Thema Statistik. Deswegen finde ich es interessant. Statistisch hat dieser Mann keine Chance. Er hat überhaupt keine Chance. Aber das ist ganz hervorragend, der ist ja immer noch da. Also das ist ein hervorragendes Ergebnis, wo man eigentlich sagen würde, es geht nicht, aber es geht eben doch. Und deswegen nochmal eine Lanze gegen die Statistik. Sie können, natürlich kriegen Sie hier Zahlen serviert die ganze Zeit, aber das widerspricht dieser Zahl. Und deswegen gibt es in der Regel auch keine Zahl, sondern wir haben die Statistik vor Augen, aber es gibt eben tolle Verläufe und an denen wollen wir uns orientieren. Und dafür machen wir Medizin.
Frau Dr. Klapproth, ich habe wieder eine Frage aus der Praxis. Es wird ja heute jedem Patienten nach der Operation quasi eine Psychotherapeutin angeboten. Die Erfahrung sagt uns aber, dass oftmals die Menschen, wenn sie operiert worden sind, noch in so einem tiefen Loch sind, dass sie gar nicht wollen, dass jemand kommt, weil sie es gar nicht realisieren können. Bei den kurzen Liegenzeiten kommt es außerdem dazu, dass es oftmals gar nicht möglich ist. Es wird uns, wenn die Leute dann zu mir kommen und sie sind total unten und ich muss sie aufbauen, dann heißt es immer, wenn ich in den Krankenhäusern anrufe, ja, wir haben es angeboten. Gibt es denn da in der Zwischenzeit andere Methoden, dass man da vielleicht den Menschen nicht gerade 2 Tage später besucht, sondern ihn besucht, wenn er kurz bevor er nach Hause geht?
Ja, das ist oft eine organisatorische Frage. Also wir sind mit dem Psycho-Onkologen eigentlich ganz gut vernetzt und die Psycho-Onkologinnen sind es ja meistens, die im stationären Bereich arbeiten, in Zentren, die berichten eigentlich genau die gleiche Schwierigkeit, zu sagen, ich muss mich quasi zwischen CT und MRT quetschen und noch geschwind ein Gespräch führen oder ich habe einen Patienten, ich versuche zu vermeiden, dass jemand frisch operiert ist, aber es ist eine Fülle von Terminen und oftmals ist das nicht realisierbar. Und dann haben Sie die Grenze natürlich zwischen stationär und ambulant. Das heißt also, die in den Organzentren angestellt sind, dürfen im Allgemeinen keine ambulanten Patienten behandeln. Sie können aber auch zum Beispiel als erste Anlaufstelle zur Krebsberatungsstelle gehen in Stuttgart, können sich dort einfach Hilfe holen. Die haben eine begrenzte Möglichkeit, therapeutisch Hilfe anzubieten.
Und was machen die Menschen, die freitags entlassen werden und Samstag, Sonntag durchhängen bis aufs Letzte? Was machen die? Da gibt es keine Krebsberatungsstelle.
Das wäre natürlich ein Notfall und das würde heißen, dann wäre die ärztliche Notfallversorgung zuständig. In manchen Kliniken gibt es eben auch eine psychosomatische Abteilung, die dann zugezogen werden konziliarisch. Das wäre eine Möglichkeit. Sonst wäre der ganz normale Notdienst zuständig oder dann die psychiatrischen Kollegen.
Danke.
Bitte, Frage.
Ich finde, das ist doch sehr wichtig, dass für die Patienten eine Selbsthilfegruppe gibt. Da sind die Patienten hinterher sehr gut aufgehoben. Mhm. Weil, so wie ich das verstehe, sind ja da riesen Lücken dazwischen, zwischen Patienten und Krankenhaus.